Ja, man kann es erkennen, was es ist. Ein Schmetterling, genau. Ja, ein schönes Sinnbild für Leichtigkeit und für Leichtigkeit des Lebens. Der Schmetterling. Damit dein Leben leichter wird, wäre es die Überschrift. Genau. Und die Frage, was macht denn das Leben leichter? Was würde heute Morgen ihr oder euer Leben leichter machen? Meins macht seit einiger Zeit leichter den Kauf, den meine Frau Heike getätigt hat, nämlich zwei elektrische Zahnbürsten. Keine Angst, ich habe nur eine, ich brauche nicht mehr zwei da mich behandeln. Ich hatte all die Jahre gedacht, und das sind schon einige, ich kann mit meiner Zahnbürste auch doch ganz gut meine Zähne selber putzen. Aber mein Zahnarzt sagte mir letztes Jahr schon, kaufen Sie sich doch mal eine elektrische, die sind viel gründlicher und dann müssen Sie nicht alle halbe Jahr bei mir zum Reinigen der Zähne auftauchen. Dort dachte ich nur, okay, gut gesagt, aber findet man Termine. Also habe ich das auch wieder vergessen. Aber meine Frau hat hier dran gedacht und wunderbar, ich merke, das geht viel einfacher. Ich brauche gar nicht so viel Kraft, ne? Dann hast du nicht so viel Weichheitsgrade. Ist es jetzt eine härtere, ist es eine weichere, musst du länger drücken, weniger. Alles dahin, anmachen das Ding, bisschen Zahnpasta drauf und ich rutsche in meinem Mund damit rum und fertig ist es. Das macht zurzeit tatsächlich mein Leben leichter und die Zähne sauberer. Das ist aber auch so einer der tragenden und meist angewandten Werbeslogan, die es gibt. Irgendwas soll leichter werden. Deckel auf, Heißwasser drauf, fertig. Kennt ihr das noch? Genau. Wer hat es gesagt? Maggi, jawohl. Genau. Das ist auch so unser Lebensmotto, ne? Wie wir es ganz gerne hätten. Morgens anfangen, der Tag fängt an, machst drauf, Wasser drauf, ne? Rührst um, ist der Tag fertig, Deckel drauf, erledigt. Keine Probleme im Alltag gehabt, alles gut gelaufen, schön. Ein anderer Klassiker ist, greife lieber zu HB, denn dann geht alles wie von selbst. Wo sind die HB-Raucher unter uns? Naja, und? Achso, nur die Werbung. Ja, okay. Sonst hätte ich gesagt, ja, da geht es Ihnen genauso wie meiner Mutter. Die hat das Zeugs jahrelang geraucht, aber sie hat festgestellt, nicht ein einziges Mal ist irgendwas von ihrem Haushalt von allein gegangen. Ich vermute mal, dass wir alle in unseren Lebensbereichen den Wunsch hegen und pflegen, dass unser Leben leichter wird. Insgesamt irgendwie leichter zu ertragen. Insgesamt leichter irgendwie Geld zu verdienen. Insgesamt auch mit dem Leid, das uns begegnet, leichter umgehen zu können. Vielleicht auch die ein oder andere Arbeitserleichterung. Konflikte vielleicht auch mit dem Arbeitskollegen, mit dem Nachbarn leichter zu lösen. Habe ich nachher noch ein Konfliktlösegespräch mit meinem Nachbarn vor. Seit einiger Zeit, wir haben so eine Loggia mit einer kleinen Wand dazwischen, hat er jeden Abend Gäste. Ja, wunderbar, ich brauche keine Unterhaltung mehr. Ich lerne Italienisch so nebenbei. Aber ich bin halt nicht mehr so eingestimmt auf Italienisch lernen. Das hätte ich gerne auch leichter. Unzählige Bücher versprechen uns zum Thema leicht gemacht irgendwas, besonders auch das Glücklichwerden. Und interessant fand ich, dass Jesus auch mit so einem Slogan wirbt. Oder habe ich da was verkehrt verstanden? Was meint ihr? Wirbt Jesus tatsächlich mit dem Slogan, damit dein Leben leichter wird? Tauscht euch mal kurz aus und dann sagt er mal, wie es war. Die meisten schütteln schon den Kopf. Nein. Jetzt kommt doch schon ein bisschen Diskussion auf, ne? Okay, mal sehen, wie das am Ende von der Predigt ist. Mein lieber Klaus, dein Part, genau. Ich habe den gleichen Lesungstext auch als Predigttext, allerdings in einer anderen Version. Das ist nach der neuen Genfer Übertragung. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Da ist es. Ja? Gut. Dann kommen wir mal zu den zwei Gedanken, die ich da habe. Alltag und Glaube ist der erste davon. Aus dem Zusammenhang des Kapitels wird klar, Jesus wendet sich zunächst mal an alle, die unter der Anforderungen der Pharisäer und Schriftgelehrten in den Burnout geraten. Ich möchte nicht immer sofort einen Bibeltext nehmen und ihn auf die heutige Zeit gnadenlos übertragen, egal ob das vom Grundgedanken her noch passt oder nicht, sondern ich möchte einfach auch mal schauen, was hat denn Jesus zu dieser Zeit wirklich damit gemeint und was war das Anliegen des Publikums, das um ihn herum saß oder stand. Und dann versuche ich das mal in unsere Zeit mit zu übertragen, was für uns dabei wichtig werden könnte. Zu all den Lebensanweisungen, die in den Büchern Mose zu finden sind, von denen Jesus auch sagt, er hat sie erfüllt, fügten die Religionsführer der damaligen Zeit noch mehr als 600 hinzu. Die hatten ein ernstes Anliegen und wollten wirklich peinlich genau alles erfüllen, was da drin stand. Und deshalb hatten sie die eine oder andere Frage aus dem Alltag. Und das versuchten sie dann halt eben dezidiert, Punkt für Punkt, mit einer Lebensanweisung zu versehen, damit nur ja kein Fehltritt passiert. Also mussten die alle peinlich genau befolgt werden, aber das bringt natürlich einen enormen Leistungsdruck, das bringt natürlich auch einen enormen Erwartungsdruck. Wenn man alles erfüllen muss, noch 600 Einzelvorschriften im Alltag, die kannst du ja gar nicht im Kopf behalten. Aber es ging trotzdem um die wichtigste Sache des Lebens in der damaligen Zeit. Und das hat sich erst mit der Aufklärung verändert. In der damaligen antiken Zeit, gerade im Israel, hatte jeder das Ziel, dass Gott ihn einmal bei sich aufnimmt. Das war ihre Vision und das war auch ihre Mission. Gott soll mich bei sich aufnehmen. Ja, weil der Gedanke war, ja, jetzt bin ich hier, irgendwann muss ich hier wieder weg und wo geht's dann hin? Und das war eine große Last, diese Frage, wo geht's dann hin? Und diese Last hat Gott den Menschen genommen. Das hing also nicht mehr alles nur von ihnen allein ab, sondern jeder Gläubige musste alle Vorbedingungen erfüllen, wie sie das Gesetz, also die Tora und die Einzelverordnungen des Talmuds einforderten. Und das war des Juden größte Sorge. Diesen Missstand, der allerdings dabei auch zustande kam, den greift Jesus genau hier in dieser Rede auf und verspricht, Abhilfe zu schaffen. Anders als heute war das Thema Glaube und die religiöse Lebensführung omnipräsent. Jeder stand permanent irgendwie auch unter Beobachtung und bei Fehlverhalten oder Verstößen gegen den allgemeinen gültigen Wertekatalog, der sich ja aus den ganzen Anordnungen ergab, gab es sofort auch eine empfindliche Konsequenz. Und die schlimmste Konsequenz, die schlimmste Strafe war der Ausschluss aus der Religionsgemeinschaft. Denn das bedeutete gleichzeitig auch der Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft, aus der Familie, Ächtung. Und damit war die Aussicht, einmal bei Gott sein zu können, ein für alle Mal erledigt. Später nannte man das Ziel etwas einfacher, in den Himmel kommen. Gehen Sie heute mal in Ihrer Nachbarschaft oder bei Besuchen oder im Einkauf mal auf das Thema ein und fragen einfach mal so ganz wild durch die Welt, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Und dann gucken Sie mal die Reaktion an. Ist heute völlig anders da. Für uns heute sind diese Zustände gar nicht mehr richtig vorstellbar. Aber bis in unsere Tage hinein hat sich ein gewisser Druck fortgeführt, der durch eine falsch verstandene Religiosität auf uns lasten kann. Ich werde schnell hellhörig, wenn Glaubensgeschwister zu mir kommen und berichten, was sie in ihren Gemeinden so machen müssen, was von ihnen verlangt wird, was allerdings auch so ein allgemeiner Konsens in der Gemeinde ist, der von allen gelebt werden soll. Was Jesus an den Pharisäern und an den Sadduzäern, also diese Religionsführer, ne, heute wird man vielleicht sagen Bischöfe und Gemeindeleiter und so weiter, scharf kritisierte, das war eigentlich der geistliche Missbrauch, den sie da an der Stelle schon betrieben. Und das ist ein Thema, das sich auch heute weit verbreitet unter uns Christen finden lässt. Der Glaube, anders gesagt, das Leben in und aus einem gesunden Vertrauen auf Gott und Jesus und ihre Zusagen, die beide uns ja gegeben haben, die soll in unseren Alltag eingebaut werden. Und nichts anderes. Und dabei sollten schon zu Zeiten Jesu eben genau die Leiter, von mir aus kann man jetzt das übertragen und sagen, Gemeindeleiter, Älteste, Bischöfe, alle, die in irgendeiner Leitungsfunktion sind, die sind da an der Stelle angesprochen und sollten den Gläubigen, den Christen, Hilfestellung geben, unterstützen. Und das ist nach Ansicht des Apostel Paulus auch die Aufgabe genau der Ältesten und Hauptamtlichen auch heutzutage. Das hat er in seinen Gemeinden auch überall gepredigt. Liebevoll Hilfestellung geben. Und das können diese Personen genau dann recht gut, wenn sie selbst das zu leben gelernt haben, wie Jesus es uns vermitteln möchte. Also auch wiederum höchstwahrscheinlich in einer Gemeinde gelernt haben. Und so ist halt eben auch so ein Zusammenhang zu sehen. Aus den Gemeinden kommen ja dann meist die Gemeindeleiter und so weiter. Also muss ja schon in den Gemeinden ein Umfeld geschaffen werden, dass diese Personen auch so geprägt werden, dass sie diese Anforderungen, die Jesus an uns stellt, auch erfüllen können. Also es ist beides. Aber man muss es halt eben auch einüben. Und dafür sind Gemeinden gut zum Einüben. Liebevoll und nicht druckvoll. So soll es sein. Glaube und Alltag konkurrieren nicht miteinander und doch können wir das Gefühl bekommen, es sei so. Denn in der Praxis stellen sich uns viele Fragen nach dem, was soll ich heute tun? Wir kennen alle diesen uralten Satz, jeden Tag eine gute Tat. Ja. Auf jeden Fall mal für mich. Und wie kann ich die christlichen Werte, die auch in den Gemeinden immer so dargestellt werden, immer kommuniziert werden, wie kann ich das leben? Und da sind wir schon wieder nicht mehr bei dem allein, was wir glauben, sondern auch bei den ethischen Fragen. Und deshalb gilt auch uns die Einladung, wie sie Jesus hier ausspricht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Und damit bin ich beim zweiten Punkt und beim letzten. Glaube im Alltag. Jesus gibt ein Versprechen. Ich werde sie euch abnehmen. Ich werde sie euch abnehmen. Ja, was denn? Ja, die Last meint er natürlich. Grundlegend meinte er zu der Zeit, als er das sagte, eben genau die Last, die auf die Leute aufgelegt wurde durch diese Einzelverordnungen und all den anderen Plunder, der sich noch so angesammelt hat, die nichts mit den wirklichen Lebensanweisungen Gottes zu tun hatten, wie er es selber gesagt und auch gemeint hat. Vom Gesetz, wie es damals bekannt war, sagte Jesus sehr ernüchternd, Matthäus 5,18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Was Gott über die Art und Weise, wie wir leben sollen, sagte, daran rüttelt Jesus nicht, sondern er erklärt uns den Willen Gottes für unser Leben und er verdeutlicht auch, was Gott damit gemeint hat. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In Kapitel 9, 13 verdeutlicht er, was Gott wirklich will. Da heißt es, ja, geht aber hin und lernt, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das Wort Opfer ist für uns heute schon so ganz anders da geprägt. Heute würde niemand einen Schlachtvorgang von Kleintieren bis hin zu Rindern darunter verstehen. Dann würde die Gemeinde hier auch ganz anders da aussehen und wir heute Morgen auch. Wenn wir heute Morgen schlachten müssten, na wunderbar. Also das mit dem Opfer können wir schon mal froh sein, dass das relativiert wurde und sich umgestaltet hat. Aber was meint das Ganze? Das Töten von Tieren, noch dazu von denen, die man ins Herz geschlossen hatte. Habt ihr Haustiere? Außer Hunde und Katze und Vögel, sonst noch was? Krokodile, Elefanten, Zebras, Giraffen? Nicht? Okay. Kaninchen, ja, das sind die ganz beliebten. Ne? Fluschig, wollig, weich, zum Kuscheln, gerade für die Kinder, ne? So ein kleiner Streichelzoo. Ja, jetzt sag mal so deinem Kind, du musst dein Kaninchen jetzt hergeben. Und sag mal beim Mittagessen, ach übrigens, das haben sie. Und dann schau da mal, wie das Gesicht der Kinder runterfällt. Aber das geht auch bei Erwachsenen genauso. Wenn ich am See in Vogelstangen langlaufe und sehe mir die vielen Menschen mit ihren Hunden an, wie die an denen hängen und so weiter, dann meinst du manchmal, die gehen mit ihren Kindern spazieren. Also das ist das eine, dass es den Leuten einfach schon mal auffallen muss, ich möchte eigentlich gar kein Tier töten. Und trotzdem war es Brauch, denn man dachte vielleicht, kann man mit sowas Gott milde stimmen oder gnädig, sodass er mir meine Sorgen, meine Lasten, die ich da so habe, jetzt abnimmt. Sondern es zeigt ein Doppels. Zum einen will es den Gläubigen zur Reue bewegen, denn wegen seines Fehlverhaltens, wegen das, was ja wenn man mal wieder als dem, unter dem Wort Fehltritt oder Sünde vorkommt, muss nun das Tier sterben. Man würde sich lieber doch über das Tier erbarmen und weiter mit ihm zusammenleben und es verschonen. Zumal, wenn man Tierzüchter ist, dann hat man nicht unbedingt die Lust, so viel der besten Tiere einfach wegzugeben, bevor man sie verkaufen kann. Aber das ist ja auch ein Bild, was auch für uns nicht mehr so ganz zutreffend ist. Und zum anderen soll das Opfern vorbeugende Wirkung haben. Ändert euer Verhalten. Das waren so die ersten Sätze, die Jesus beim öffentlichen Auftreten gesagt hat. Damit es gar nicht erst dazu kommen muss, dass irgendein Tier, wenn es auch nur eine Taube ist, geopfert werden muss, wegen eurem Blödsinn, den ihr macht. Der Kern ist also nicht die Bestrafung, dass ich einen Verlust hinnehmen muss, ne, so wie ich eine Schelle früher von meiner Mutter hinnehmen musste. Sondern der Kern ist, das Tier vor dem Tod zu bewahren. Das dreht das ganze Thema nämlich um. Ja? Nicht die Angst vor Strafe hat Gott zum Ziel, sondern den Blickwechsel, du kannst das alles vermeiden. Und indem der Gläubige ein gottgefälliges Verhalten einübt, wird genau das Tier bewahrt. Und so kann man Erbarmen auch verstehen. Setz doch einfach die paar Grundsätze um, die Jesus uns gegeben hat, und dann ist es doch schon zu einem größten Teil erledigt. Wenn uns dieser Zusammenhang klar geworden ist, dann verstehen wir auch den Opfertod Jesus besser. Gott erbarmt sich über die Menschen und gibt den dahin, den er über alles liebte. Gott ist selber jemand, der geopfert hat. Natürlich hat er das nicht wegen seinem Fehlverhalten getan, sondern stellvertretend für uns. Jesus musste nicht für die Schuld seines Vaters im Himmel sterben, sondern für unsere. Und das ist das Zentrum dessen, was wir Glauben nennen. Dass Gott so sehr barmherzig mit uns ist, ist für uns eine Wirklichkeit, die wir nur im Vertrauen auf Jesus erkennen und festhalten können. Und eine dritte Folge, die sich einstellen kann, wenn ein Tier geopfert werden musste, das ist eben das Reflektieren. Und das ist etwas, was auch für uns heute sehr wertvoll sein kann. Reflektieren. Reflektieren des eigenen Verhaltens und der inneren Einstellung. Dass ein Tier meinetwegen sterben müsste, das würde mich jetzt mal persönlich nicht kalt lassen. Das würde etwas sein, was mir sehr unter die Haut ging. Ich hatte mal 2 Hunde gehabt. Ich musste sie nur da lassen, wo ich sie hergeholt habe, in Afrika. Aber das hat mir schon gelangt. Seitdem habe ich nie wieder Hunde gekauft, weil den Schmerz wollte ich nicht nochmal. Es geht unter die Haut, ein Tier zu verlieren. Demut meint, in die Tiefe der eigenen Seele hinabzusteigen. Aber wer macht es heute? Wer nimmt sich denn Zeit dafür, das eigene Leben in der letzten Woche oder in den letzten 3 Tagen mal Revue passieren zu lassen und sich selber zu reflektieren und zu fragen, was war das? Wie würde ich das jetzt bewerten? Wie würde Gott das unter Umständen sehen? Und dabei gehört diese Fähigkeit doch zu den herausragenden Eigenschaften des Menschen. Denn nur er hat die Fähigkeit, über sich selber nachzudenken, über sein Verhalten kritisch nachzudenken. Mein Hamster macht das nicht. Mein Hund hat das auch nie gemacht. Und Krokodile machen das auch nicht, die fressen. Punkt. Der Mensch kann das aber. Und Jesus kritisierte die Pharisäer und Schriftgelehrten genau an diesem Punkt. Mangel an gesunder Selbstreflexion. Die haben nicht über sich großartig nachgedacht, ob das wirklich alles so richtig ist, was ich da mache. Sich selbst in die Stille mal zurückziehen und das eigene Handeln und das eigene Verhalten der letzten Woche anzuschauen und mit den Lebensanweisungen zu vergleichen, die wir von Jesus her haben. Das wäre zum Beispiel auch Glaube im Alltag gelebt. Gott will Barmherzigkeit, das drückt er mit diesem Satz aus. Gott will Barmherzigkeit und deshalb hat er überhaupt keinen Gefallen, weder am Sterben von Tieren noch am Sterben von Menschen. Und er will, dass wir uns und mit uns barmherzig befassen. Wenn er barmherzig ist, dann dürfen wir auch in die Fußstapfen treten und Barmherzigkeit walten lassen, sagt man so schön. Aber erstmal auch mit mir. Und vor allen Dingen barmherzig dann, wenn wir uns diese Zeit nehmen, in die Tiefe der eigenen Seele mal hineinzuschauen. Gott will nicht, dass wir uns an der Stelle selber verurteilen und ablehnen. Er will nicht, dass wir in irgendwelche Depressionen geraten, weil wir merken, okay, den ganzen Anforderungen bin ich nicht gewachsen. Oder unsere Seele anderwärtig Schaden nimmt. Er will, dass wir uns vertrauensvoll an ihn wenden und ihm das anvertrauen, was wir nur in uns beobachten oder vorfinden. Die Lasten in unserem Herzen, die Lasten liegen auf unserer Seele, von der Jesus sagt, ich werde sie euch abnehmen. Das ist die Grundlast, die er uns abnehmen will. Auf dem Grund unseres Herzens und unserer Seelen sind außer unserem Fehlverhalten auch Ängste, Sorgen, Traumata, Verletzungen und anderes, was uns Schmerz bereitet. Und darum ist es für uns oft leichter, nicht daran zu rühren. Der Alltag und seine Anforderungen, die er an uns stellt, die sind willkommene Ablenkungen, die das ein bisschen vergessen machen, was mich sonst noch irgendwie berührt. Wir glauben, wenn wir uns von unserer Innerlichkeit und den Erfahrungen der Vergangenheit ablenken, dann würde es wirklich leichter sein, mit dem zu leben, was in uns ist. Und deshalb halten sich viele Menschen oft ab. Wir sind froh, dass der Alltag uns so beschäftigt hält und dabei hält die eigene Realität überspielt. Selbstbetrug ist das Pflaster für unsere Schmerzen, der hin und wieder hochkommt, der Schmerz. Wir wissen alle aus der eigenen Geschichte heraus, dass es das leichte, das wirklich leichte Leben gar nicht gibt. So wie ein Schmetterling da rumflattern, ja, kommt eine Windböe, klatsch an der Wand, leichtes Leben vorbei. Also auch da ist es ein Trugschluss. Aber es ist ein Wunsch, es ist eine Sehnsucht. Und auf diese Sehnsucht geht Jesus ein. Und auf diesen Wunsch geht Jesus auf uns ein. Und sagt, ja, ich helfe euch, dass es leichter wird, das Leben. Und das war auch der letzte Kritikpunkt, den Jesus bei den Religionsführern zur Sprache brachte. Der eine Selbstbetrug wird noch getoppt durch den frommen Selbstbetrug. Alles wird irgendwann mal auf den Himmel ausgelagert, ausgesourcet. Dann ist alles gut. Aber das Problem bei dieser Art der Lebensbewältigung ist, dass sich immer mehr auf dem Grund unserer Seele absenkt. Noch mehr Enttäuschung, noch mehr Kränkung, noch mehr Versagen, noch mehr Schuld. Und die Last, die wir mit uns herumschleppen, wird stetig größer und somit auch immer schwerer zu ertragen. Und das Leben, so hat man den Eindruck, wird auch immer unerträglicher. Und die Seele sagt irgendwann mal, ich will hier raus. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Alles in sich reinzuschaufeln, ist kein barmherziger Umgang mit sich selber. Weil wir so zerbrechlich sind, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, sagt Jesus genau das so einladend, so hilfereichend. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und damit spricht er auf unser Vertrauen an, damit erweckt er uns auch das Zutrauen. Ja, einer sanftmütigen und demütigen Person bin ich doch eher geneigt, mal was von mir zu sagen, oder? Als jemand, der, wo ich gleich weiß, da kommt gleich der erhobene Zeigefinger. Jemand, der sagt, okay, ja, das war jetzt nicht in Ordnung. Aber ein Fehler ist es erst dann, wenn man den immer wiederholt. Und die Vergebung Jesu gilt jeden Tag neu. Für alle Sünden dieser Welt. Unvorstellbar. So sanftmütig ist er. Und er hat ein kleines Beispiel, wie er das in uns verändert. Ich hatte vor kurzem eine E-Mail, eine WhatsApp gekriegt, da stand drin, Gülle ist ein guter Dünger. Ich dachte, was soll der Satz jetzt wieder? Gülle ist ein guter Dünger. Erstens, ich bin weder Landwirt, ich habe auch ein WC. Und zweitens, ich brauche keinen Dünger. Wir kaufen unsere Pflanzen, die lassen wir geflissentlich eingehen irgendwann mal und dann schmeißen wir sie weg. Also kommt mit der neuen Pflanze auch neue Erde. Toll. Wir haben alles versucht mit unseren Pflanzen, ist uns nie richtig gelungen, die mal über zwei Winter durchzubringen. Die meisten sind eh nicht winterhart, also nichts. Aber da bin ich beim Beispiel. Gülle ist ein guter Dünger. Mit dem Beispiel, was Jesus uns hier sagt mit dem vierfachen Acker. erinnert er uns daran, dass unsere Seele vergleichbar ist mit einem Boden. Und der muss gedüngt werden. Das heißt, alles, was sich absetzt auf unserer Seele, auf unserem Herzen, was unter dem Thema Sorgen, Nöte und so weiter passt, Schmerz, das wandelt Jesus um. Er wandelt uns innerlich um, er wandelt unser Herz, unsere Seele, unsere Innerlichkeit um von einem wenig fruchtbaren Boden, der erstickt wird von allem Möglichen, zu einem fruchtbaren Boden, worauf dann das wachsen kann, was notwendig ist, damit wir Frucht bringen. Interessant heißt das Wort Humus. Gibt es auch mittlerweile irgendwo in den Läden zum Essen, ne? Aber der eigentliche Humus draußen, wie man im Garten findet, ist jetzt an der Stelle gemeint. Das ist ein lateinischer Begriff, der bedeutet tatsächlich Erde und er ist verwandt mit Humin, mit Mensch. Und von dort leitet sich das Wort human ab, alles, was wir als menschlich erachten. Also es ist für uns zutiefst menschlich, wenn Jesus von unserem Herzen, vom Humus redet, dass in uns dieses Herz von Jesus her verwandelt werden soll, verwandelt werden will. Und deshalb ist er nicht der Strafende, sondern der Wandelnde. Mit Strafe würde er nichts erreichen, aber indem er all unsere Sorgen, all unsere Ängste, all unsere Nöte aufnimmt bei sich, wie er sagt, gib es mir und es mit uns gemeinsam wandelt, da wird etwas Fruchtbares draus. Und das ist es, was Jesus mit uns vorhat. Und deswegen gilt die Einladung von einem Sanftmütigen und von einem Demütigen, von einem Menschen, der sich als Mensch und Gott für uns hingegeben hat, glaube ich, die einzige Person, der man so vertrauen kann, dass wir ihm alles anvertrauen können. Und wir wissen, es ist in den besten Händen, in den besten Ohren, die ich mir vorstellen kann. Ich würde es nie irgendjemand anderen sagen, was in mir drin ist. Was könnte der andere von mir denken, wenn das jemand sehen würde? Aber Jesus darf ich es zeigen und Jesus darf ich es benennen. Und er geht in dieser Sanftmut und in dieser Barmherzigkeit damit um und macht etwas daraus, was ich mir nur von Herzen wünschen kann, etwas Gutes. Nicht wenn es gut werden muss, sondern weil es gut werden muss, sagt Jesus Christus, kommt her zu mir, alle, die ihr euch abrackert, mühselig und beladen seid. Ich will euch die Lasten abnehmen und ich mache dein Leben leichter. Amen.